Zur ersten Bibelstunde im neuen Jahr begrüße ich Sie herzlich. Wir erleben heute den 9. Tag von 365 Tagen. Und ich wollte mal überprüfen, ob ich noch rechnen kann. Das sind ziemlich genau 2,5% des Jahres. Ein kleiner Teil, aber der Anfang ist gemacht. Und ich grüße Sie am Beginn unserer Bibelstunde mit einem Wort unseres Herrn. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, 8 finden wir diese Zusage. Und damit und mit dem Blick auf ihn können wir die restlichen 97,5% des Jahres zuversichtlich angehen. Und darum können wir jetzt auch ein Loblied singen. Das Lied unter der Nummer 164. 164. Dann reden wir mit unserem Herrn. Und wir danken dir von ganzem Herzen für das große Vorrecht, dass wir so in ein neues Jahr hineingehen dürfen, mit dir anfangen und mit dir weitergehen, mit dir rechnen und dir vertrauen. Herr, was ist uns damit geschenkt? Wir danken dir jetzt miteinander dafür. Danke auch für das große Vorrecht, dein Wort zu haben, dem du es uns immer wieder deutlich sagen willst und unterstreichen willst, dass wir nicht ohne Hilfe und nicht ohne Orientierung weitergehen müssen, sondern dass du mit uns bist, dass du vorangehst, dass du uns leitest, dass du uns sagst, was wir brauchen und dass du für uns hast, was wir brauchen. Und lass auch dazu jetzt diese Stunde helfen, Herr, dass wir neu ermutigt sind, uns deiner Führung anzuvertrauen, mit dir zu rechnen. Danke jetzt für dein Wort und danke für unsere Gemeinschaft und danke für deinen Segen, den du darauf legst. Amen. Mann, Ich glaube, ich brauche einen Navi für mein Leben. So etwas muss es irgendwo doch geben, der mir sagt, was ich tun und lassen soll, was ich brauche und was nicht und wohin die Reise geht. Ich habe ja momentan so gar keinen Plan. Mann, ich glaube, ich brauche einen Navi für mein Leben. So etwas muss es irgendwo doch geben. Schon am frühen Morgen nach den Nachrichten hörte ich dies am Radio. Es ist einfach ein sogenannter Schlager. Aber mich hat er sehr angesprochen, weil es gerade in den Tagen war, als ich mir überlegte, was mein Thema für diese erste Bibelstunde im Jahr sein kann. Und dann singt da einer, ich brauche ein Navi für mein Leben. Und damit will er doch sagen, ich schaff's alleine nicht. Der Sänger heißt Andreas Zorron. Ich denke, er hat das ernst gemeint. Ich schaff's alleine nicht. Ich brauche einen Navi, eine Hilfe, eine Orientierung, Wegweisung für mein Leben. Was er selber zu diesem Lied sagt, ist im Internet zu finden. Er sagt, das Navigationsgerät im Auto erspart uns schon mal eine ganze Menge Irrwege und Ärger. Wie toll wäre es, wenn es sowas auch für die verworrenen Autobahnkreuze unseres Lebens gäbe. Also mir käme so ein Navi manchmal absolut gelegen. Soweit dieser Sänger. So viel sagt er zu seinem Lied. Er fragt nach Hilfe, dieses Leben zu leben. Viele Menschen fragen nach dieser Hilfe. Viele kennen die Adresse nicht, die eine Adresse. Nun lese ich zwei Bibelstellen dazu. Das eine ist eben eine Bitte um Hilfe, das andere ist die Antwort Gottes. Aber diese beiden Worte stehen in zwei verschiedenen Psalmen und doch ist es, wie wenn Gott genau auf diese Bitte antwortet. Es ist David, der in Psalm 86, Vers 11 bittet und damit vielen Menschen aus dem Herzen spricht. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und es ist ebenfalls David, und ganz bestimmt nicht nur er, der die Antwort und Zusage Gottes bekommt. Ich habe es vorhin schon gesagt und sage es noch einmal. Das Wort aus Psalm 32, 8. Gott antwortet dem, der nach seiner Hilfe und nach seiner Wegweisung fragt. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Du sollst nicht umsonst fragen und Ausschau halten. Das ist zugesagte Hilfe. Man möchte dem Sänger des Schlagers gerne sagen, du bist nicht der Erste und nicht der Einzige, der so fragt und Ausschau hält. Nach Hilfe, viele haben das schon getan, auch schon König David, der König von Israel vor circa 3000 Jahren. Er konnte noch nichts wissen von der Nützlichkeit eines Navigationsgerätes, aber das wusste er auch schon, dass er Hilfe brauchte, um im Leben zurechtzukommen. Und David hat die Adresse gewusst für seine Bitte. Und er bekam die Antwort, die nicht nur die Antwort für David war. Es ist die Antwort für alle Menschen, die nach Orientierung fragen. Der Herr sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott weiß, was wir Menschen brauchen. Das sind meine drei Punkte über drei Teile. Gott weiß, was wir brauchen. Gott gibt, was wir brauchen. Und das dritte dann noch, von Gott geleitet weitergehen. Gott weiß, was wir brauchen. Wissen wir es auch? Spurgeon sagt, über nichts ist die Welt so unwissend wie über ihre Unwissenheit. Also mit anderen Worten gesagt, die Menschen wissen gar nicht, wie viel sie nicht wissen, solange sie nicht nach Gott fragt. Viele fragen, viele möchten es wissen. Viele wissen, was sie eigentlich brauchen. Aber sie fragen deshalb noch lange nicht nach Gott. Aber nun soll es in einer Bibelstunde nicht um die Menschen gehen, die ohne Gott leben, sondern um die Menschen, die zur Bibelstunde kommen, weil sie wissen, was sie brauchen. Dass wir Unterweisung, dass wir Wegweisung, dass wir Leitung brauchen, das ist uns vielleicht besonders bewusst am Anfang eines neuen Jahres. Der Sänger, den ich zitiert habe, fragt: Woher kann denn kommen, was ich so dringend brauche? Wir wissen, woher es kommt. Der Mensch ist von Gott geschaffen und niemand weiß so gut, was der Mensch braucht. Der Mensch ist von Gott geschaffen und darum weiß der Schöpfer am besten, was das Geschöpf braucht. Gott hat die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Er ist der Hersteller, so will ich es einmal sagen. Er hat sich den Menschen ausgedacht. Er hat die ersten Menschen geschaffen. Und wir Christen haben ihm einmal zum ersten Mal in unserem Leben gesagt, wie sehr wir ihn brauchen. Damals sind wir Kinder Gottes geworden. Kinder des himmlischen Vaters, der weiß, was wir brauchen. Vergessen wir es manchmal, wie sehr wir das brauchen, was es nur bei ihm gibt? Manchmal vergessen wir es. Und das kann viel Elend mit sich bringen. So war es bei David. David hat einmal vergessen, wie sehr er seinen Gott in allen Lagen nötig hatte. David war ein Mann, der Gott liebte, ein Mann nach dem Herzen Gottes, und trotzdem konnte passieren, was passiert ist. Sünde ist passiert. David war zu der Zeit ungefähr 50 Jahre alt und seit ungefähr 20 Jahren hat er regiert. Er war ein guter Führer seines Volkes. Ein Schwachpunkt in seinem Leben war, dass er immer mehr Frauen und Nebenfrauen genommen hat. Das stand im Widerspruch zu Gottes Gebot. Es heißt in Gottes Königsgesetz in 5. Mose 17, Vers 17, der König soll nicht viele Frauen haben, damit sie sein Herz nicht vom Herrn abwenden. Gott hat in diesem Königsgesetz drei Dinge erwähnt, die ein israelitischer König lassen sollte. Viele Pferde sollte er nicht haben, nicht viele Frauen und nicht viel Gold und Silber. Beim ersten und dritten war David gehorsam, beim zweiten nicht. Und seine vielen Frauen haben tatsächlich sein Herz für eine Zeit lang von Gott abgewendet. Die Gebote Gottes waren dann nicht mehr so wichtig für David. Und dadurch passierte es. David war aber in dieser Zeit auch darum besonders angreifbar für den Feind, weil er eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich hatte. Dass Sünde passiert ist, erfahren wir im zweiten Buch Samuel in Kapitel 11. Und in den Kapiteln davor, 5 bis 11, erfahren wir von einer ganz enormen Erfolgsgeschichte. Da war David auf einem absoluten Höhepunkt seiner Regierungszeit. Er hat die Feinde Israels besiegt. Er hat die Grenzen erweitert. Er hat keine Niederlage, sondern nur Siege erlebt. Da gab es eigentlich nichts an diesem König auszusetzen. Er war nur zu bewundern. Aber nicht wahr? Das sind manchmal die gefährlichen Zeiten für den inneren Menschen. Auch unsere gefährlichen Zeiten sind nicht die, wenn es schwierig ist in unserem Leben. Schwere Zeiten machen uns von Gott abhängig. Und darum ist es gut, wenn wir in den leichten Zeiten, die es ja Gott sei Dank auch gibt, wenn wir in diesen Zeiten besonders wachsam sind. Dem Feind ist es in dieser Erfolgszeit des David gelungen, ihn zu Fall zu bringen. Nach der Erfolgsgeschichte kam die Niederlage. Da hat David sich in dem, was uns dann in 2. Samuel 11 berichtet wird, einen Wunsch erfüllt. David blieb in Jerusalem zu der Zeit, wenn die Könige in den Krieg ziehen. So steht es im Wort Gottes. Und daraus entnehmen wir, er war nicht da, wo er hingehörte. Er war zu Hause, obwohl er eigentlich zu seinen Truppen gehörte. Er hat Joab geschickt mit seinen Kriegsleuten und er blieb zu Hause. Wir kennen die Geschichte, ich lese sie jetzt nicht, ich erinnere sie daran. Vom flachen Dach seines Hauses, auf dem er sich aufgehalten hat, sah er im Hof des Nachbarhauses eine sehr schöne Frau. Und es kam zum Ehebruch. Ehe er diese Frau holen ließ, fragte er einen Diener, wer die Frau ist. Und dieser Diener hat ihm sehr weise und sehr klug geantwortet. Der sagte, das ist Bathseba, die Frau Urias. Und damit sagte er deutlich, diese Frau ist verheiratet. Aber David fragte an dieser Gefahrenstelle nicht nach Gottes Anweisung und Wegweisung. Und Bathseba wurde schwanger. Da fand ich bei Charles Swindoll eine Bemerkung, die mich sehr, ja, die ich Ihnen einfach weitergeben möchte. Er sagt, ich habe jahrelang beobachten können, dass der Teufel dafür sorgt, dass der Mensch in der Versuchung total benebelt ist. Der Feind zeigt ihm nur die Schönheit, den Spaß, das Abenteuer. Aber er erzählt zum Beispiel dem schweren Trinker niemals, morgen wirst du einen schweren Kater haben und letztlich wirst du deine Familie ruinieren. Er sagt auch dem Drogenabhängigen nie vorneweg, das ist der Beginn einer langen, betrüblichen Sackgasse. Das sagt der Feind nicht, wenn er lockt, Dinge zu tun. Er sagt auch dem Dieb, nie, man wird dich schnappen, Freund, wenn du das tust. Du wirst dich hinter Gittern wiederfinden. Und er warnt auch den Ehebrecher nicht vor der möglichen Schwangerschaft. Der Feind redet nicht von den Folgen. Und wenn sie da sind, lacht er nur hämisch und sieht von Weitem zu. Soweit dieses Zitat. David hatte zwei Möglichkeiten, als er von der Schwangerschaft der Bathseba hörte. Und er hatte diese Möglichkeiten nicht erst dann, er hätte sie gleich gehabt, gleich nach dem Ehebruch. David hätte vor Gott und vor Menschen bekennen können, ich habe gesündigt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder er konnte den Weg der Täuschung und der Heuchelei einschlagen. Und das hat er getan. Immer sind es diese beiden Möglichkeiten, wenn Sünde passiert ist. Denn David hat es immer tiefer in die Sünde gebracht. Wir wissen, dass ein Mord dann die Folge war und viel Lüge und Betrug. Und dann heißt es da in 2. Samuel 11, doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Was vor 3000 Jahren falsch war, das ist auch heute falsch. Was damals Sünde war, ist auch heute Sünde. Und was damals Gott missfallen hat, das missfällt ihm auch heute. Auch wenn die Meinung vieler, vieler Menschen dazu anders lautet. Daran ändert sich nichts. Was Gott damals missfallen hat, das missfällt ihm auch heute. David wusste doch, was Gott gefiel und was nicht. Und wir wissen es auch. Und David wusste darum auch, was er am dringendsten brauchte, und wir wissen es auch. Dann nenne ich eine andere Stelle aus einem Psalm von David, wo er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Psalm 16, 8, da hören wir den Wunsch heraus, ich möchte festbleiben, ich möchte nicht in Sünde fallen. Den Herrn vor Augen hatte er in dieser Situation nicht. Und der Dichter des 119. Psalmes fragt, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wir können hier auch sagen, wie wird ein Kind, wie wird ein Gotteskind, ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Und da gibt der Psalmist dann gleich die Antwort, wenn er sich hält an deine Worte. Das wusste David. Hatte er es so total vergessen? Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott sagt es zusammengefasst in dem Wort, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Waren die Frauen und die Sexualität für David zum Götzen geworden? Gott weiß, was wir brauchen. Und er ließ einmal durch seinen Knecht Mose sagen, höre Israel. Und hier könnte jetzt jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Höre. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Das steht 5. Mose 6 in den Versen 4 bis 6. Die Frauen hatten tatsächlich in dieser Zeit, um die es nun ging, im Leben des David, sie hatten tatsächlich sein Herz von Gott abgewandt, wie es im Königsgesetz vorausgesagt ist. Gott weiß, was wir brauchen. Das war die erste Überschrift. Und noch einmal die Frage, wissen wir es auch, wie sehr wir ihn brauchen? Und da heißt es in einem Lied, ich brauche dich alle Zeit. Das singen wir jetzt. Das ist unter der Nummer 272. 272. Und wer gerne dazu aufsteht, zum Wachwerden oder Wachbleiben, der kann es ja tun. 272. Ich erinnere noch einmal an das Lied, das ich am Anfang zitiert habe. Der Sänger sagt in diesem Lied, ich brauche einen, der mir sagt, was ich brauche und was nicht. Gott weiß, was wir brauchen. Und das ist dann meine zweite Überschrift. Gott gibt, was wir brauchen. Wenn er gibt, ist unser Teil das Nehmen. Nehmen wir. Weil sich niemand so gut auskennt bei uns wie unser himmlischer Vater, darum hat er vor langer Zeit seinem Volk und damit allen Menschen einen Navi gegeben. Da gibt es ein Buch von Steffen Thiemann, Navi fürs Leben, die 10 Gebote. Darauf hat mich eine Schwester aufmerksam gemacht, als ich von meinem Bibelstundenthema sprach und von dem Lied, das ich gehört hatte. Navi fürs Leben, die 10 Gebote. Und im Geleitwort zu diesem Buch ist zu lesen, die 10 Gebote sind ein liebevolles Angebot Gottes an uns Menschen. Keine strengen Anweisungen, die mir die Lebensfreude nehmen, sondern hilfreiche Orientierung auf dem Weg zu einem sinnvollen Leben. So hat Gott es sich gedacht, als er den Menschen die Gebote gab. Es ist heilsam, wenn uns das Wort Gottes auf den rechten Weg führen will, so wie ein Navigationsgerät im Auto es mit bewundernswerter Geduld und immerwährender ruhiger und freundlicher Stimme tut. Soweit aus diesem Geleitwort. Mir kam dann dazu noch ein sehr deutliches Wort von unserem Herrn zu dem, was wir brauchen und zu dem, was er für uns hat. Und das lese ich aus Jesaja 30, Vers 19 und 21. Da sagt Gott, ich will dir gnädig sein, wenn du rufst und dir antworten, sobald ich es höre. Und deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Gott weiß, was wir brauchen und er hat, was wir brauchen. Er hat diese Wegweisung für uns. Er hat diese Führung für uns. Er hat uns darum die Gebote gegeben und er erinnert uns an diese Gebote an vielen anderen Stellen in seinem Wort. Sein Wort enthält, was wir brauchen. Aber David hat die Gebote in dieser einen Situation, die ich vorhin geschildert habe, er hat die Gebote unbeachtet gelassen und er hat nicht nur eines davon übertreten. Danach war er im ganz großen Elend, das beschreibt er ja später am Anfang von Psalm 32. Ich lese einige Verse nach Hoffnung für alle. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Die körperlichen Nöte, die David da beschreibt, waren gar nicht das Schlimmste, sondern seine Gottesferne. Die Schuld stand zwischen ihm und Gott. In Psalm 51, Vers 10 sagt er es so, du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Und Gott wusste, was sein Knecht jetzt brauchte. Manche Ausleger nehmen an, dass 12 Monate vergangen sind seit dem schlimmen Geschehen. Da könnte man fragen, warum hat Gott so lange gewartet, wenn er doch weiß, was David braucht. Wir wissen es nicht, warum er so lange gewartet hat. Gott weiß es. Und das dürfen wir wissen. Gott tut nicht nur die richtigen Dinge, er tut die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Gott weiß, was wir wann brauchen. Da bekam David dann eines Tages Besuch von einem Boten Gottes, der ihm sagte, was jetzt unbedingt gesagt werden musste, die Wahrheit. Gott weiß es, dass es seinen Leuten nicht gut geht, wenn unbereinigte Schuld in ihrem Leben ist. Ich denke, das kennen wir. Und Gott weiß auch, was wir dann brauchen und er hat, was wir brauchen. David kannte den Propheten Nathan sehr gut und er war nun von Gott beauftragt, dem mächtigsten Mann in Israel zu sagen, was der ein Jahr lang selber nicht gesagt hatte. Nathan hat diese schwere Aufgabe sehr gut gelöst. Auch er hat dafür von Gott bekommen, was er brauchte. Er schilderte dem David einen Rechtsfall. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Mann, der viele Schafe und Rinder hatte. Als er eines Tages Besuch bekam, da wollte er keines von seinen vielen Tieren für seinen Gast hergeben. Darum nahm er einem armen Mann dessen einziges Schaf, das der sehr lieb hatte. Als David das hörte, war er ganz der König seines Volkes, der Recht sprechen wollte. Und es war für ihn klar, wer so etwas tut, muss sterben. Aber du bist der Mann, David. Damit hatte David nicht gerechnet, dass ihm das so gesagt wird, aber das war es, was er jetzt so dringend brauchte, gebraucht hatte und was auch wir immer wieder brauchen, das ganz deutliche Reden Gottes. Wie gut, dass er weiß, was wir brauchen. So spricht der Herr, der Gott Israels. So hat Nathan geredet. Und dann die Frage Gottes, nicht zuerst die Aufzählung. Gott lässt aufzählen, was David von ihm Gutes empfangen hat. Und dann die Frage, warum hast du meine Gebote missachtet und getan, was mir missfällt? Und es wird ihm dann gesagt, dass das Folgen haben wird. Trauer wird sein in Davids Haus und das Schwert wird sich in der Zukunft Opfer in seiner Familie suchen. Das ist auch eingetroffen. David sagte dann das einzig Angemessene: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Sagen wir das manchmal, wenn es gesagt werden muss: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ach, hätte David es doch schon viel früher gesagt. Aber nun darf Nathan ihm sagen: Du wirst nicht sterben. Nicht, weil die Sünde doch nicht so schlimm ist, sondern weil du sie bekannt hast. Aber der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, wird sterben. David hatte die Vergebung Gottes. Er hat sie bekommen. Nathan hat sie ihm zugesprochen. Aber mit manchen Folgen seiner Sünde musste er leben. Mit manchen Folgen der Sünde müssen wir leben. Solche Folgen können auch zur Bewahrung helfen. Gnade nimmt nicht die Folgen der Sünde weg, aber die Last der Schuld. In dem Psalm, in dem David dann sich selber und alle die glücklich nennt, denen die Schuld vergeben ist, also Psalm 32, finden wir die Zusage Gottes für ihn und für uns. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Da erinnere ich noch einmal an das Lied. Gott sagt, ich sage dir, was du brauchst und was nicht, was du tun sollst und was du lassen sollst. Der Sänger hatte gefragt, ich brauche jemanden, der mir das sagt. Und mit dieser Zusage spricht Gott das zu. Ich will dich unterweisen, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Also damit auch deutlich machen, welchen Weg du nicht gehen sollst. Das ist es, was der Mensch braucht. Und nach dem Schuldiggewordensein ganz besonders. Und in einer Zeit großer Bedrängnis, so ist Psalm 86 überschrieben, hat David ja im Gebet in Vers 11 dieses Psalmes deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er wusste, was er brauchte. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er brauchte den Navi. Er brauchte die Leitung und Weisung seines Gottes, weil er vor allem das eine wollte: ganz nah mit diesem Herrn leben. Er sollte der Erste sein. Wir wissen nun gar nicht, ob Psalm 86 mit dieser Bitte, weise mir, Herr, deinen Weg, ob dieser Psalm vor dem schlimmen Geschehen gebetet wurde oder danach. Aber ob es davor geschehen ist oder danach, kann uns diese Bitte des David zweierlei sagen. Wenn er das gebetet hat vor dem Ehebruch und Mord, dann sehen wir, dass das sein eigentliches Anliegen war. Erhalte mein Herz bei dem einen, beim Wichtigsten, bei dir, Herr. Und wenn er es danach gebetet hat, dann zeigt uns das, was Vergebung ist. Es ist wieder ganz gut geworden zwischen David und seinem Gott. Ganz gut. Das ist es, was wir brauchen und was Gott auch immer wieder als großen Wunsch in unser Herz legen will, weil er am besten weiß, dass wir es brauchen, dass doch die Hauptsache bleibt in unserem Leben und immer wieder wird und wir mit unserem Herrn ganz im Reinen sind. Ja, dass wir es gar nicht mehr aushalten, wenn wir nicht im Reinen sind mit ihm. Und das Wunderbare ist, dass er alles getan hat, dass es immer wieder ganz gut werden kann, dass Sünde weggetan wird. Ehe ich zu meinem dritten Teil komme, singen wir das Lied 265. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen Weg können wir nur gehen. 265. Und wieder kann man dazu aufstehen. Von Gott geleitet, so können wir weitergehen. Das ist die Überschrift über meinen dritten Teil. Und wir bleiben auch bei diesem dritten Teil bei David, über den wir in der Bibel ja viel erfahren und der in seinen Psalmen selber zu Wort kommt. Was David betete und lebte vor und nach seinem Sündenfall, Das wollen wir uns an drei Stellen in seinem Psalm noch klar machen für unser Leben. Das ist zuerst die Bitte um das Nötige. Da erwähne ich noch einmal Psalm 86, 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, denn ich brauche einen Navi für mein Leben. Scheinbar war die Sehnsucht des David ganz groß, den Weg Gottes zu gehen. Wie sehr geht es ihm darum, dass sein täglich gelebtes Leben durchdrungen und bestimmt wird von dem, was Gott sagt. Und David sagt mit dieser Bitte, lehre mich, dir, dem einzigartigen, unvergleichlichen Herrn, zu folgen. Gottes Weg will David gehen. Und das ist der Weg der ungeteilten Hingabe. Kennen wir diese Sehnsucht, so zu leben? David bittet Gott, dass er ihm hilft zum ungeteilten Herzen. Erhalte mein Herz bei dem einen. Er merkt, dass er das Ganzsein nicht schafft ohne Hilfe, so wie wir es auch nicht schaffen. Und so bittet er mit diesem Wort um das, was doch eigentlich von ihm kommen müsste, von David kommen müsste. Aber es ist so, auch das, was unser Herz erbringen müsste und doch nicht erbringt, darf ich zur Bitte machen. Wenn es mir Not macht, dass ich es nicht schaffe, dann gilt auch da die Einladung Gottes. Wenn du in Not bist, wie sie auch heißt, dann rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Psalm 50, 15. Also wenn ich empfinde, ich liebe Gott zu wenig, ich will, aber ich will auch wieder nicht. Ich will eigentlich nur das eine und doch will ich nicht nur das eine. Mein Herz ist nicht ungeteilt bei dem Herrn. Dann darf ich diese Not zum Gebet machen. Dass Davids Gebet erhört wurde, finden wir auch in Apostelgeschichte 13, 22. Da lesen wir, dass Davids Herz ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war. An dieser Stelle wird David auch der Mann nach Gottes Herzen genannt. Der Mensch nach Gottes Herzen ist der, der Gottes Willen tun und seine Wege gehen will und mit Gott in Ordnung sein will. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sprach von drei Psalmstellen, die wir uns noch anschauen wollen. Das erste war jetzt Psalm 86, 11 noch einmal. Und das zweite, Rechnen mit dem Geber, das fand ich in Psalm 18, in einigen Versen, Vers 33 und 34 und dann noch 37. Psalm 18, 33 sagt David, Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Das Rechnen mit dem Geber wird deutlich in diesen Worten. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. David hat es schon erlebt, wo ich schwach bin, gibt es seine Kraft. Damit darf ich rechnen. Und er rechnet auch mit der Wegweisung, weil er sie braucht. Damals auf dem Dach seines Hauses hat er weder nach der Kraft des Herrn gefragt, er kam sich selber ziemlich stark vor. Er hat weder nach der Kraft gefragt, um in der Versuchung zu widerstehen, und auch nicht nach der Wegweisung, was Gott jetzt will, was Gott jetzt dazu sagt. Aber wir wissen aus seinen Psalmen und aus dem vielen, was uns aus seiner Lebensgeschichte berichtet ist, dass er das im Grunde wollte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Erhalte mein Herz bei dem einen. Das war es, was er im Grunde wollte. Da ist immer wieder eine Überprüfung dran. Was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Will ich, was der Herr will? Kennen wir solche Überprüfungsfragen bei uns selber? Vielleicht gerade am Beginn eines neuen Lebens, neuen Jahres. Was will ich denn eigentlich? Will ich, was er will? Und dann dazu dieses vertrauende Rechnen. Ich hab's nicht, was ich eigentlich leben möchte. Und ich darf mit ihm rechnen. Gott stärkt mich mit Kraft. Er weist mir den rechten Weg. Wie oft sind wir unsicher, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, mitten in unserem Alltag? Soll ich so oder so antworten? Ist es recht, den Besuch zu machen oder doch lieber zu lassen? Wie soll ich diesem Menschen begegnen? Was für einen Rat kann ich in dieser notvollen Angelegenheit geben? Hier kann uns helfen, was wir von Simeon lesen in Lukas 2. Simeon ging in den Tempel. Er hatte es vielleicht gar nicht vorgehabt, an diesem Tag in den Tempel zu gehen, aber auf Anregen des Geistes kam er in den Tempel. Und so war er zur richtigen Stunde am richtigen Ort. Der Geist Gottes, der Herr selber, ist unser Berater, der uns sagen will, was dran ist oder was zu lassen ist. Der uns sagen will, was Gott getan haben will oder auch nicht. In einem Abschnitt eines früheren Bibellesezettels fand ich, was eine Krankenschwester aus ihrem Alltag berichtet. Oft höre ich die leise Stimme meines Herrn, der mich nach meinem Ja fragt, wenn es gilt, eine Arbeit zu tun, die meinen Plan durchkreuzt. Auch wenn es gilt, eine Demütigung anzunehmen. Ich erlebe jedes Mal, wenn ich Ja gesagt habe, wie Freude in meinen Alltag kommt, und ich habe es ganz neu mit meinem Herrn ausgemacht. Du musst mich nicht vorher um Erlaubnis fragen, aber schenke mir dann ein Ja zu dem, was ich tun soll. Das ist im Alltag nicht immer leicht, und oft merke ich erst zu spät, dass ich Nein gesagt habe oder in Gefahr stehe, einen verkehrten Weg einzuschlagen. Aber Jesus will rechtzeitig erinnern, und dann ist es wichtig, dass ich höre auf das, was er sagt. Soweit diese Stimme. Wenn David sagt, er zeigt mir den rechten Weg, dann sagt er damit, ich darf vertrauen, dass er mir in Entscheidungen, die mein Leben betreffen, kleinen und großen, den rechten Weg zeigt. Ich erinnere noch einmal an das Lied, wo der Sänger sagt, ich habe keinen Plan für mein Leben. Wir wissen, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und er hat den Weg für uns, um diesem Plan entsprechend zu leben, seinem guten Plan für uns. Da erinnere ich noch einmal an die Zusage aus Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Damit rechnet David und darum kann er auch, und das ist das Dritte, mit Gewissheit weitergehen. Wie könnte ich auch Psalm 23 auslassen, wenn es um David geht? Ich lasse ihn nicht ganz aus. Und dieser ganze Psalm, den sicher viele von uns sehr lieben, dieser ganze Psalm enthält vom ersten Satz an frohe Gewissheiten. Und ich habe gedacht, wir könnten diesen Psalm, er ist ja nicht allzu lang, miteinander sagen. Und wenn Sie beim Sprechen von Psalm 23 vielleicht ganz neu die Gewissheiten entdecken, die David da zum Ausdruck bringt, die seine Gewissheiten waren und die unsere sein dürfen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Über diese frohen Gewissheiten in diesem Psalm könnte man jetzt eine extra Bibelstunde halten oder eine ganze Bibelwoche, voller froher Gewissheiten. Schafe sind auf Führung angewiesen. Der Mensch ist es auch. Das hat David erkannt. Und darum ist es für ihn so gut zu wissen, und um dieses Wort geht es mir jetzt vor allem noch, er führet mich und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Merken wir, David bittet hier nicht um Führung, sondern er ist gewiss, dass Gott ihn auf der rechten Straße führt. David kannte ja die Geschichte des Volkes Israel. Gott hatte dieses Volk aus der Knechtschaft in Ägypten herausgeführt. Er hat es durch Meer und Wüste geführt. Und wie brauchte David selber die Führung? Wie sehr hat er sie gebraucht, als er von Saul verfolgt wurde in dieser ganz schwierigen Zeit? Und wie sehr hat er sie gebraucht, um das große Volk zu regieren? Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Das bietet er in Psalm 27, 11. David wusste, der Herr führt die Seinen. Wissen wir es? Als wir damals von Jesus in die Nachfolge gerufen wurden, war es da ganz klar für uns, dass wir uns mit unserem Ja seiner Führung anvertraut haben. Folge mir nach, in diesem Ruf ist seine Zusage inbegriffen, dass er weiß, wohin es geht. Und wir dürfen die Gewissheit haben, er führet mich und er führet mich auf rechter Straße. Wie lasse ich mich führen? Nun, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hörend, horchend, gehorchend werde ich geführt. David weiß, dass Gott führt, wir können es auch wissen. Und dazu ist mir immer wieder ganz wichtig, dass uns in der Bibel so deutlich gesagt wird, dass Gott treu ist und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. 5. Mose 32, 4. Oder der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Psalm 145, 17. Das heißt, alles, was Gott tut, kann nur recht sein. Gerecht und recht. Und ich sage sehr bewusst alles. Alles, was Gott tut, kann nur recht sein. Und sein Tun entspricht seinem Wesen, das von Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt wird. Alle seine Wege sind recht. Also das ist uns schon einmal erspart. Und ich sage jetzt es nicht leichtfertig hin. Aber das ist uns eigentlich schon einmal erspart, dass wir fragen müssen, ob er uns denn auch wirklich richtig führt. Wenn wir auf einer Wegstrecke sind, die wir nicht so ganz bejahen können. Das müssen wir eigentlich nicht fragen. Diese Kraft müssen wir nicht, ich sage jetzt nicht verschwinden, aber nicht aufwenden. Es ist eigentlich klar, er führt recht. In dieser Überzeugung hat Philipp Spitta ein Lied gedichtet, das schon vielen Menschen zur Glaubenshilfe wurde, in dem es heißt, ich weiß, die Wege, die er geht, sind lauter Wunderwege. So dürfen wir die Wege sehen, die wir jetzt gerade zu gehen haben und die wir im neuen Jahr unter seiner Leitung gehen werden. Alles, was er tut, ist recht. Weil er gerecht handelt, handelt er fehlerlos. Gleich im Anschluss an seine gewisse Aussage über die rechte Straße spricht David ja im Psalm vom Weg durchs dunkle Tal. Das sind die Wegstrecken, die wir so gerne meiden würden, die uns aber nicht erspart bleiben. Das sind Herausforderungen an unseren Glauben. Da sind wir gefragt, ob wir auf solchen Wegstrecken daran festhalten wollen, dass Gottes Wege mit uns immer die rechten Wege sind. Sein Führen entspricht seinem Wesen. Gerecht ist er, heilig, fehlerlos handelt er. Er führt nie anders als recht. Denken wir daran, dass wir seine Wege mit uns einmal als wunderbare Wege erkennen werden. Der Sänger im Lied fragt, wohin die Reise geht. Wer sich von diesem Führer führen lässt, von unserem Führer, der weiß, wohin die Reise geht. Und da wiederhole ich den Satz noch einmal, denken wir daran, dass wir seine Wege mit uns einmal als wunderbare Wege erkennen werden. Und F.B. Meyer sagt, fällt nur kein Urteil über die Wege Gottes, solange ihr nicht an deren Ende angelangt seid. Also wir können es erst im Rückblick wirklich sehen, wie er geführt hat. Und er sagt dann weiter, wartet, bis euch Gott im Licht der Ewigkeit beiseite nehmen und euch seine Zwecke offenbaren kann, solange vertraut ihm. Wollte Gott, dass wir den Glauben hätten, selbst unter den schwierigsten Umständen zu sagen, es ist der rechte Weg, du großer Hirte der Schafe, führst mich. Soweit F.B. Meyer. Gott weiß, was wir brauchen. Und wieder sage ich es nicht leichtfertig. Gott weiß, was wir brauchen. Wir brauchen auch die schweren Wegstrecken. im unentwirrbaren Durcheinander der Geschichte, auch der Geschichte unseres persönlichen Lebens, gibt es den schlichten Weg der Führung Gottes, denn er führt uns auf rechter Straße. Echte Nachfolge ist immer wieder ein Wagnis des Vertrauens. Wir können Gottes Hand nicht immer erkennen, so sagt es Spurgeon, und das ist nun mein Schlusswort. Wir können Gottes Hand nicht immer erkennen, aber wir können stets seinem Herzen vertrauen, denn wir können sicher sein, dass alles, was uns im Leben begegnet, zuerst durch den Filter seiner Weisheit und Liebe gelaufen ist. Da sage ich jetzt Amen zum Schluss. Und dann beten wir. Danke, lieber Herr, dass wir es wahrscheinlich alle längst gemerkt haben, was wir brauchen. Gerade auch beim Hineingehen in ein neues Jahr, dass wir ein unbekanntes Land vor uns liegt. Wir haben längst gemerkt, was wir brauchen, auf den leichteren Wegstrecken und auf den anderen. Wir brauchen dich und deine Leitung. Wir brauchen dich und dein Vorangehen. Wir brauchen dich und immer wieder auch die Vergebung, wenn wir eigene Wege gegangen sind. Wir brauchen es, dass wir mit dir ganz in Ordnung sind. Herr, das möchte ich auch jetzt bitten für mich und für uns. Mach uns zu solchen, die es gar nicht mehr aushalten, wenn etwas zwischen uns und dir steht. Und wir danken dir für alle deine Zusagen in deinem Wort. Danken dir für deine Gebote, die du gegeben hast als Orientierung. Wir danken dir, Herr, für dein ganzes Wort. Wir danken dir, dass du uns aber nicht alleine lässt mit diesem Wort, sondern dass du bei uns bist alle Tage, dass du es uns unterstreichst, was dran ist, was besonders dran ist, dass du mit uns redest, du der lebendige und treue Herr. Und so können wir getrost und gewiss weitergehen, weil du dich ja nicht veränderst und weil sich daran nichts ändern wird, dass du uns führst. Und ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. So geh denn mit mir aus und ein. Ach Herr, erhöre meine Bitten und leite mich auf allen Schritten. Ich gehe keinen Tritt allein. Amen. Ich darf das ganz persönlich sagen, dass das Lied unter der Nummer 165 mir bei diesem Jahreswechsel, den wir jetzt gerade hinter uns haben, ganz viel bedeutet hat, ganz viel Hilfe geworden ist. Er geht voran, er hat's verheißen. Das singen wir noch. 165. Stimmt es? Ich habe an ein anderes gedacht. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Oh, Entschuldigung, 168. will ich aber gleich Danke sagen. Meistens vergesse ich das am Schluss, obwohl ich es jedes Mal möchte. Vielen Dank für die Begleitung. Drei Dinge noch. Als Gruß und Segenswunsch erhalten Sie beim Hinausgehen von unseren Schwestern noch ein Wort zum neuen Jahr. Dann laden wir Sie herzlich ein zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Prälat Rolf Schäfbuch wird die Bibelstunde halten. Und am kommenden Mittwoch beginnt wieder der Mittwochkreis um 20 Uhr im Sonnenberg-Mutterhaus, Sonnenbergstraße 23. Herzliche Einladung zum spannenden Studium des zweiten Buches Mose. Und dann wünschen wir Ihnen eine gute Woche und ein ganz getrostes und gewisses Weitergehen. Auf Wiedersehen.